Ja, das Leben ist hart, das Leben als Christ ist härter, Fragezeichen oder vielleicht auch ein Ausrufezeichen. Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns erstmal nur das Leben an. Und am besten habe ich gedacht, fange ich in meinem Leben an und ich habe gedacht, na gut, ich gucke jetzt einfach mal 2 Jahre zurück und überlege mir mal, was ist da so ein bisschen passiert. Und vor ein bisschen weniger als 2 Jahren habe ich noch in Hof gewohnt und habe Maschinenbau studiert. Viele, die mich kennen, wissen vielleicht, das mache ich jetzt nicht mehr. Und es lag daran, dass die Prüfungen echt hart waren. Und vielleicht hätte ich mehr Disziplin gebraucht und hätte mich mehr auf mein Studium konzentrieren müssen, aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Das Studium war anscheinend zu hart für mich oder es war einfach nicht das Richtige. Aber das war auf jeden Fall eine harte Zeit, wo ich viel gekämpft habe und wo irgendwie nicht alles gut war. Vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen mehr jetzt, habe ich mir mein erstes eigenes Auto gekauft und es hat gar nicht so lange gedauert, bis ich meinen ersten Autounfall hatte. Ich war bei einem Kumpel, der hatte Geburtstag und ich habe da die Musik gemacht auf dem seinem Geburtstag und ich bin abends noch nach Hause gefahren und ich war ziemlich müde und ich habe im Auto immer einen Schlafsack und eine Isomatte, bisschen verrückt und ich habe mir dann schon gedacht, boah, jetzt bei der nächsten Ausfahrt fährst du raus und dann legst du die mal hin und am nächsten Morgen fährst weiter und es ist keine Ausfahrt gekommen und ich bin mit 130 in die Leitplanke rein. Mir ist Gott sei Dank nichts passiert, aber das war auch erstmal hart. Ich war da erstmal gestanden auf dem Seitenstreifen und fix und fertig. Das war hartes Leben. Ich weiß noch, wie ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, die Mama ins Zimmer gekommen ist und ich fix und fertig war, weil das so hart irgendwie war, aber ich auch so dankbar war, dass mir nichts passiert ist. Aber das war auf jeden Fall nicht schön. Die Ostertientage dieses Jahr waren echt ein cooles Event. Aber wer sich daran erinnert, ich stand hier vorne mit Gips. Ich habe mir die Schulter und den Arm gebrochen vorher und das war irgendwie auch nicht so geplant und auch schon ziemlich hart. Und was für mich selber noch irgendwie ziemlich hart ist, ich bin ein Kerl, ich brauche immer Vollgas. Ich bin nicht der Typ, der nach Hause geht und nichts tut und einfach mal chillt. Das mache ich vielleicht hier und da mal, aber ich brauche immer was zu tun. Und mit gebrochener Schulter und Gips kein Auto fahren. Man kommt, wenn man jetzt nicht in einer Großstadt wohnt, so wie ich, in Marktredwitz, nirgends groß hin. Man ist zu Hause und es war für mich richtig hart. Ich bin da echt eingegangen. Also das war für mich so eine Phase, puh, da war es schon anstrengend, sinnvolle Dinge zu finden und nicht nur an dieses Ganze, was mich gerade nervt, denken und dran zu denken, boah, wieso bin ich jetzt schon wieder krank, wieso habe ich mir die Schulter gebrochen. Das war irgendwie ziemlich hart. Vielleicht sind es aber auch die kleinen Dinge. Ja, beim Edeka an der Kasse anstehen, wenn man danach einen wichtigen Termin hat, ist irgendwie auch hart, wenn dann jemand vor dir ist, der sein Kleingeld daraus zählt. Kennt ihr sowas vielleicht? Oder zum Beispiel auf der Autobahn an Geschwindigkeiten halten, wenn die Ampel in Selb da vorne, nee, da ist sie wieder ewig lang rot ist und kein Auto kommt. Das sind eigentlich nur Kleinigkeiten, aber irgendwie ist es doch auch oft einfach hart. Aber vielleicht bist du auch noch in der Schule oder im Studium oder in der Ausbildung und musst in der Schule extrem viel lernen und Prüfungen schreiben und musst bei schönstem Wetter drin sitzen und Englischvokabeln lernen oder Matheformeln auswendig lernen. Irgendwie auch nicht so super. Und ich glaube, das sind jetzt vielleicht noch Beispiele, wo man sich denkt, ja, ist jetzt nicht riesig schlimm. Aber ich glaube, jeder hat auch Geschichten in seinem Leben, wo wirklich schwere Zeiten waren. Und ich bin nur 2 Jahre zurückgegangen. Ich bin jetzt 21. In den 21 Jahren ist noch viel mehr passiert. Und ich glaube, jeder von euch könnte mir bestimmt einige Geschichten erzählen, wo das Leben nicht so lief, wie ihr euch es vielleicht vorgestellt habt und es richtig hart war. Also ich glaube, die Frage, ob das Leben hart ist, die kann jeder schnell beantworten. Da wären wir uns schnell einig, dass das Leben oft einfach hart ist und wir können daran irgendwie nichts tun. Und jetzt kommt aber der Faktor Christ ins Spiel. Wie ist es denn, wenn du Christ bist, wenn du ein Leben führst mit Gott an deiner Seite, wenn du dich Jesus anvertraut hast oder vielleicht hast du es auch noch nicht getan und hast genau die Fragen im Kopf? Und mir geht es irgendwie oft so, wenn ich mit Menschen und gerade mit jungen Leuten spreche in der Arbeit oder in der Berufsschule, die mit Christsein und Glauben, das, was ich hier in der Gemeinde lebe, nicht viel am Hut haben, dann sind im Kopf erstmal die ganzen Dinge, boah, als Christ, boah, da muss ich das machen und das machen und das ist ja irgendwie schon ziemlich hart und da muss ich mich an Regeln halten und dann darf ich das nicht und das nicht und das nicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, dann gucke ich mir doch einfach mal an, was könnte uns so hart vorkommen, wenn wir Christen sind. Und ein ganz einfaches Beispiel, was mir so eingefallen ist, für die Leute, die jetzt auch noch jünger sind, Schule, Berufsschule, Studium, völlig egal. Ja, da gab es zum Beispiel auch in meiner Zeit in Kunst, gab es auch Prüfungsnoten, ja, wir haben in Kunst Noten bekommen, wo wir wirklich sinnlose Sachen auswendig lernen mussten. Da war die Versuchung schon groß, einfach beim Streber der Klasse abzuspicken. Aber als Christ ist es doch irgendwie nicht so in Ordnung. Ist das ehrlich? Auch gegenüber dem, der es gelernt hat. Also irgendwie, in dem Fall, irgendwie schon härter, weil ich muss ja dann selber lernen. Die Frage habe ich mir oft gestellt. Und wenn wir schon beim Thema Ehrlichkeit sind, das Thema Lügen. Ich meine, dass du deine besten Freunde nicht anlügen sollst oder deine Freundin oder deine Familie. Ich glaube, damit wird man sich mit vielen Menschen noch einig. Aber so ein paar kleine Notlügen, dass ich irgendwie wegen besser in der Arbeit vielleicht mal dastehe, muss ich da irgendwie als Christ nicht auch ein bisschen drauf achten? Habe ich da nicht irgendwie auch eine Verantwortung? Wie ist das eigentlich mit den Gottesdienstbesuchen hier? Ja. Wir gehen ja sonntags in Gottesdienst, ausschlafen, nicht so der Fall. Gut, es gibt Gemeinden, da ist der Gottesdienst öfter am Tag. Aber am Sonntag, Vormittag, gehen wir in Gottesdienst. Und jemand, der damit nichts am Hut hat, für den, der denkt sich, boah, Sonntag früh, da mache ich immer was ganz anderes. Das ist ja richtig hart, da muss ich aufstehen und in den Gottesdienst gehen. Und dann gibt es ja auch noch zum Beispiel Hauskreise. Wir haben den Männerhauskreis, es gibt den Frauenhauskreis. Am besten da auch noch hingehen. Und in der Bibel lesen, das ist ja eh klar. Also am besten jeden Tag ein Kapitel durchballern. Ja. Und dann das Thema Beten, ganz wichtig. Ja. Ohne Beten funktioniert Christian schon mal gar nicht. Ja. Und wo die meisten Leute dann kommen mit den Argumenten, sind Thema Beziehungen. Da redet Gott mir ja auch rein und schreibt mir Dinge vor und gibt mir Regeln, das ist mir zu hart. Und sowas höre ich oft von Menschen, die mit Gemeinde nicht viel am Hut haben. Und deshalb habe ich mir gedacht, heute möchte ich dieses Thema auch mal machen. Und ganz einfache Gebote in der Bibel finden wir zum Beispiel die 10 Gebote. Keine Sorge, ich werde es jetzt nicht alle abfragen. Ich meine, dass wir nicht töten sollen, ist, glaube ich, klar. Und das versteht auch jeder Mensch, dass das wirklich sinnvoll ist, dieses Gebot. Es gibt zum Beispiel auch das Sabbatgebot. Und das Sabbatgebot bedeutet ja eigentlich ganz einfach gesagt, 6 Tage in der Woche arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Ja? Der 7. Tag gehört dem Herrn. Das könnte doch jetzt für mich zum Beispiel bedeuten, boah, also jemand, der kein Christ ist, der wird wahrscheinlich vom Sabbatgebot noch nicht viel gehört haben. Wenn ich jetzt zu dem Hingehen erzähle, am 7. Tag darfst du nicht arbeiten, dann muss der das auch erstmal richtig verstehen. Also ich habe mir so überlegt, boah, was darf ich dann eigentlich überhaupt? Was ist denn dann jetzt okay und was ist nicht okay? Gut, in die Arbeit gehen, ich habe Glück gehabt, bei uns arbeitet man dann am Sonntag. Aber jemand, der zum Beispiel im Krankenhaus arbeitet oder bei der Feuerwehr, muss der sich jetzt Sorgen machen, wenn der am Sonntag arbeiten muss oder möchte? Und das ist doch jetzt ganz spannend, einfach mal die Frage zu stellen, boah, ist es denn jetzt so? Muss ich als Christ jetzt zusätzliche Regeln einhalten? Und es betrifft ja jetzt zum Beispiel nicht dieses Beispiel mit dem Sabbat, das betrifft ja alles. Wir finden in der Bibel ganz viel, wo uns Gott eigentlich Linien gibt, wie wir unser Leben gestalten sollen. Und ich möchte jetzt im Bibeltext einsteigen, wo es auch um dieses Sabbatgebot geht. Und zwar in Matthäus 12, die Verse 1 bis 8. Zu der Zeit ging Jesus an einem Sabbat mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Die Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren abzureißen, um die Körner zu essen. Also die erste Frage, die man sich da schon mal stellen kann, ist, ich stelle mir das jetzt so vor, laufen irgendwelche Leute über ein Feld, über ein Erdbeerfeld. Jeder kennt es bestimmt, man kann so Erdbeeren mit so einem Körbchen hingehen, Erdbeeren pflücken, dann kommen die auf die Waage und dann werden die gezahlt. Und jetzt laufen da welche rüber und pflücken einfach ein paar Erdbeeren ab. Das können die doch nicht machen, die müssen sie doch auch bezahlen. Kann ich euch beruhigen, früher in der Zeit war das normal, dass die ärmere Gesellschaft von den Feldern der Reichen essen durfte. Ich meine, die haben das ja nicht komplett abgeerntet, die haben da ja, ich sage jetzt mal, ein paar Müsli-Riegel gesnackt. Ja? Und jetzt kommen die Pharisäer aber ins Spiel. Die sehen das nämlich. Als die Pharisäer das sahen, beschwerten sie sich bei Jesus. Sieh dir das an, was deine Jünger da machen, ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Also ich meine, am Sabbat darf man nicht arbeiten. Also würde ich jetzt mal voraussetzen, anscheinend sehen die Pharisäer so, dass da die Jünger jetzt gleich das ganze Feld abernten. Ja, ich will nochmal, die snacken ein paar Müsli-Riegel. Die gehen da durch, haben Hunger, essen halt ein bisschen was. Aber die Pharisäer kommen gleich mit dem Sabbatgebot. Und anscheinend verstehen die Pharisäer dieses Sabbatgebot so, das ist eine Regel von Gott und die müsst ihr einhalten. Und jetzt sehen sie, oha, die Jünger machen was, was da irgendwie nicht ganz zusammenpasst. Und sie kommen gleich zu Jesus und konfrontieren ihn damit. Und jetzt möchte ich dir einfach mal fragen, was denkst du, wie haben sie über Gott gedacht? Was für ein Bild hatten sie von Gott? Aber Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nicht gelesen, was König David tat, als er und seine Männer hungrig waren? Er ging an das Haus Gottes und gemeinsam aßen sie von dem Brot, das Gott geweiht war. Niemand außer den Priestern durfte das, David nicht und auch seine Männer nicht. Habt ihr nicht außerdem im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun und so die Sabbatvorschriften übertreten? Trotzdem sind sie frei von Schuld. Und ich sage euch, hier geht es um etwas Größeres als den Tempel. Es heißt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Hättet ihr verstanden, was das bedeutet, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Also es geht hier anscheinend nicht einfach nur um eine Regel, die eingehalten werden muss. Es muss hier um mehr gehen. Das kann nicht alles sein, das kann nicht funktionieren. Und jetzt wäre doch einfach mal die Frage, die ich mir auch gestellt habe, versteht ihr, warum Gott zum Beispiel diese Regel gibt? Es ist ja erstmal ein Gebot, dieses Sabbatgebot. Das ist ja erstmal irgendwie eine Regel, die man ja irgendwie jetzt einhalten muss oder auch nicht. Das steht jetzt hier so ein bisschen zur Frage. Und die Frage ist aber auch, wie ist dein Gottesbild jetzt? Und wir haben letzte Woche von Matthias schon gehört, dass so wie du über Gott denkst, ja, beeinflusst das zum Beispiel auch dein Beten. Und jetzt beeinflusst es auch dieses Thema. Ich möchte dich nochmal fragen, verstehst du das? Warum Gott zum Beispiel so eine Regel gibt, weil das ist ganz wichtig. Interessant ist doch zum Beispiel, ich meine, wo kommt es her? Gott hat in 6 Tagen die Erde geschaffen und am 7. Tag geruht. Das kann man ja irgendwie noch nachvollziehen. Aber interessant ist doch eigentlich, Gott hätte diese Pause ja eigentlich nicht gebraucht. Oder? Denkt ihr, Gott hätte am 7. Tag Pause machen müssen, weil er so fertig war und es nicht mehr geschafft hätte? Nee. Gott hätte auch 7 Tage durcharbeiten können, hat er aber nicht gemacht. Und Gott weiß aber, ich meine, er hat uns geschaffen, ja, jeden Einzelnen von uns, und er weiß aber, wir brauchen eine Pause. Wir können nicht 24 Stunden 7 durcharbeiten. Das fängt schon damit an, wir brauchen Schlaf. Ich weiß nicht, wie lange man es aushält, nicht zu schlafen. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber irgendwann, man merkt es dann schon, jetzt ist man müde. Aber Gott gibt dir anscheinend eine Regel, ja, für diesen siebten Tag, die uns aber anscheinend was Gutes tun soll. Also Gott weiß, okay, wir können nicht die ganze Woche Vollgas geben und Power und voll im Leben sein und keine Pause machen. Das funktioniert nicht. Wofür ist der Tag dann jetzt gedacht? Also gut, wir wissen jetzt schon mal, wir brauchen eine Pause. Das wird mir, glaube ich, jeder von euch bestätigen. Also in erster Linie ist es dafür gedacht, dass du zur Ruhe kommen kannst. Ja, Gott möchte, dass es einen Tag in der Woche gibt, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du deinem Körper was Gutes tun kannst, wo du abschalten kannst. Ja, er möchte dir damit was Gutes tun. Er möchte nicht, dass du irgendwann zum Blackout kommst. Und was er aber auch möchte, ist, dass du deine Beziehung zu Gott pflegst an diesem Tag. Dieser Tag ist nicht nur da, dass du dich ausruhst und mal runterkommst, sondern dass du dich um deine Beziehung zu Gott pflegen kannst, dass du deine Beziehung zu Gott pflegen kannst. Also dieses Sabbatgebot jetzt zum Beispiel ist eigentlich ein Geschenk von Gott. Ja? Das ist seine Barmherzigkeit. Ja? Diese Regel soll uns gut tun. Ja? Gott möchte damit nicht der sein, der uns eine Regel gibt, die wir einhalten müssen, sondern er weiß, was gut für uns ist und möchte uns was Gutes tun. Und deshalb gibt es diese Regel. Ja, sie dient dazu, dass unser Leben gelingt. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wenn wir uns selber anschauen, wen lassen wir da reinreden? Wer sagt mir und wer sagt vielleicht euch, was für dich gut ist? Also Gott möchte es ganz klar machen, das Angebot von Gott steht. Gott ist der, der dich durchs Leben begleiten möchte, der dir helfen möchte und dem es ganz nah am Herzen liegt, dass dein Leben gelingt. Da hat er ein ganz, ganz großes Interesse dran. Weißt du, Gott ist nicht der, der irgendwas fordert und der dir die Regeln gibt, damit du hier ein hartes Leben hast und die einhalten musst, sondern er möchte dir was geben. Ja? Nicht du musst irgendwas leisten, sondern musst was empfangen von ihm. Diese Regeln von Gott sind nicht gegen mich, die sind für mich. Oft verstehen wir es vielleicht am Anfang nicht gleich und oft gibt es Dinge, wo wir dann dastehen und sagen, boah, verstehe ich jetzt nicht. Verstehe jetzt nicht, wo da das Gute drin sein soll. Aber diese Regeln, die Gott gibt, die sind für mich. Und wenn du diesen Regeln keine Aufmerksamkeit schenkst, dann schadest du dir eigentlich nur selber. Und ich denke, dass wir da oft falsch von Gott denken. Stell dir vor, ein ganz kleiner Junge, der weiß noch nicht, was es bedeutet, wenn die Ampel rot ist und grün. Und es sagt der Papa oder die Mama, du, pass auf, wenn die Ampel rot ist, dann gehst du nicht über die Straße. Und wenn sie grün ist, dann darfst du rübergehen. Jetzt sagt aber der kleine Junge, nee, das sehe ich eigentlich nicht so. Ich kann da eigentlich auch über Rot drüber gehen. Und es geht vielleicht ein paar Mal gut und irgendwann geht es aber nicht gut. Also die Mutter wollte ja ihrem Sohn was Gutes tun, ja. Das ist ja auch eine Regel, aber sie will ihm was Gutes tun. Sie weiß, wenn er sich nicht dran hält, dann schadet er sich selbst. Und der kleine Sohn vertraut aber in dem Moment nicht auf seine Mama, dass sie weiß, was das Beste für ihn ist. Und so ist es bei uns, glaube ich, auch. In dem Moment, wo wir denken, oh, ich weiß es besser und ich mache das so, wie es andere machen, oder vielleicht ist es auch gar nicht deine eigene Meinung, vielleicht machen das alle anderen so und deshalb machst du es auch so. Aber genau in dem Moment vertraust du Gott nicht mehr, dass er das Beste für dich weiß, dass er weiß, was dir gut tut. Und dann haben wir, denke ich, einfach ein falsches Bild von Gott. Und es muss mir bewusst werden, ich meine, warum bist du zum Beispiel heute hier im Gottesdienst? Bist du vielleicht da, weil der Dennis gesagt hat, boah, ich würde mich voll freuen, wenn du heute kommst, auch wenn es Aufstehen schwerfällt? Interessant, dass ein paar lachen. Bist du vielleicht da, weil du irgendwie jeden Sonntag in Gottesdienst gehst und weil es schon so in deinem Leben drin ist, dass es einfach dazugehört und Es ist einfach schon eine Routine. Wieso betest du eigentlich? Machst du das, weil das irgendwie alle machen und weil das anscheinend zum Christsein dazugehört? Und das Ganze können wir noch weitermachen. Warum liest du eigentlich in der Bibel? Ja, ist das irgendwie, muss das sein? Gibt es da jetzt ein Gesetz für, dass ich das machen muss? Und wenn du die ganzen Dinge einfach nur abarbeitest, die irgendwie zum Christsein dazugehören, dann hast du ein falsches Bild von Gott. Und oft, ich merke das selber, rutschen wir da einfach aber auch rein. Gerade wenn wir irgendwie in der Arbeitswoche sind, im Alltag sind, dann ist so dieser Faktor Christ seinem Leben, vielleicht der Besuch im Ben, der Gottesdienstbesuch, vergessen wir so richtig, worum es eigentlich geht, dass Gott uns damit was Gutes tun will. Und die Frage ist jetzt, ja, wie kommen wir dann jetzt zu einem richtigen Gottesbild, wenn wir da anscheinend irgendwie oft ein falsches Bild im Kopf haben? Und dafür müssen wir auf Jesus schauen. Ich meine, Jesus ist ja nicht auf diese Erde gekommen und für uns gestorben, weil Gott gesagt hat, das ist die Regel, das machst du jetzt so und Punkt. Sondern Jesus wusste, und ihm war das so wichtig, dass es das Beste für uns ist. Deshalb hat er das gemacht. Jesus ist nicht gekommen, weil irgendwie der Papa Gott gesagt hat, ja, das ist der Plan und du ziehst durch, sondern weil Jesus wusste, das ist das Beste, was ich den Menschen auf der Erde geben kann. Und dadurch haben wir ein befreites Leben. Dadurch können wir schuldfrei leben, weil Jesus das gemacht hat. Und das Leben an sich, ja, das ist schwer, das ist hart. Ob du Christ bist, ob du kein Christ bist, ob du in Gottesdienst gehst oder nicht. Ich kenne niemanden, der ein perfektes Leben hat, wo nie was schief geht, der sich nie über irgendwas aufregt und der nie mal einen schlechten Tag hat. Ob das jetzt kleine Dinge sind oder große Dinge, das Leben ist hart. Aber wenn wir bei Gott sind und wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, dann haben wir eine Orientierung, dann haben wir eine Perspektive. Dann haben wir jemanden, dem wir vertrauen können, dann können wir Gott vertrauen, dass er das Beste für uns ist und dass er weiß, was das Beste für uns ist. Stell dir mal die A9 vor, große Autobahn, 3 Spuren, rechts und links eine große Leitplanke. Und das ist eigentlich, wenn wir sagen, okay, diese A9, diese 3 Spuren, das ist vielleicht das Leben als Christ. Du kannst auf der rechten Spur fahren, du kannst auf der linken Spur fahren, ja, vielleicht bist du ein bisschen schneller unterwegs, vielleicht ist viel Verkehr, dann fährst du mal ganz links. Alles innerhalb der Spuren ist in Ordnung. Und dann gibt es aber diese beiden Leitplanken rechts und links. Und das sind so ein bisschen die Regeln und Gebote, die Gott dir vorgibt. Und die dienen eben nicht dazu, dir den Spaß auf der Autobahn zu versauen, sondern um dir was Schweres zu ersparen. Gott möchte, dass es dir gut geht und dass du in der Spur bleibst und nicht irgendwie abkommst auf einen falschen Weg oder in die Leitplanke reinrast. Ja, ich bin damals im Auto in die Leitplanke und das war kein Spaß. Da habe ich gemerkt, okay, das ist gut, dass da eine Leitplanke steht. Ich bin froh, dass da eine steht. Und deshalb bin ich auch froh, dass Gott mir in meinem Leben Dinge gibt, wo ich eine Leitplanke habe und weiß, wenn ich da drüber komme, dann wird es gefährlich. Dann kann es sein, dass es irgendwann nicht das Beste für mich ist und dass das nicht gut ausgeht. Und deshalb, das Leben ist hart, ja. Aber ist das Leben als Christ härter? Nein. Das heißt aber auch nicht, dass es leichter ist. Aber es heißt, du hast eine Orientierung und du hast jemanden, dem du vertrauen kannst, alles hinzugeben und zu sagen, ich vertraue dir, du hast das Beste für mich vorbereitet und du weißt, was das Beste für mein Leben ist. Und deshalb bin ich auch bereit dazu zu sagen, ja, ich vertraue dir, weil ich möchte dieses Beste empfangen. Und wenn du heute vielleicht nach Hause fährst, ich weiß nicht, ob du heute Landstraße fährst oder Autobahn, Feldwege, je nachdem, wo man wohnt. Völlig egal, aber schau dir mal die Straße vor dir an und überleg dir, okay, ist das jetzt die Straße, die Gott hat? Ist es die Straße, die Gott für mich vorbereitet hat, und sind rechts und links Leitplanken. Sehe ich diese Leitplanken, weiß ich, wo eine Grenze überschritten ist, wo es vielleicht gefährlich werden könnte oder nicht. Denkt einfach mal bei der Heimfahrt drüber nach, wenn ihr diese Straße seht und diese beiden Leitplanken, wo die vielleicht in eurem Leben sind und ob die da sind oder ob ihr vielleicht ganz woanders euch bewegt oder ob ihr vielleicht genau in der Spur seid, dann macht da weiter. Amen.